Moin Oliver.
Moin Anna.
Du warst unterwegs.
Korrekt. Ich war in Frankfurt bei einem Vortrag von Florian Schütz.
Wer ist das denn?
Das ist der Leiter des Schweizer BACS. Das ist das Bundesamt für Cybersicherheit in der Schweiz. Das ist die Bundesbehörde, die sich da um die Cybersicherheit kümmert.
Also so wie das BSI in Deutschland.
Genau, salopp gesagt, die Claudia Plattner der Schweiz.
Sehr schön. Ja. Und was machen die so anders in der Schweiz?
Ja, das hat er mir im Gespräch erzählt. Das war sehr spannend. Schweiz ist ein kleines Land, kurze Wege. Er hat viel von der praktischen Umsetzung berichtet. Also Dinge, die in Deutschland noch diskutiert werden, die erst geplant sind, die sind dort schon im Werden, im Tun angelangt. Das war sehr spannend. Ein Thema insbesondere auch digitale Souveränität. Mhm. Also die beschäftigt die Schweizer auch. Auch da sind sie einfach sehr pragmatisch im Ansatz. Ja, und kriegen mit relativ wenig Mitteln tatsächlich viel gebacken. Und das war spannend zu hören im Gespräch.
Toll. Können wir uns ja vielleicht noch eine Scheibe von abschneiden.
Ja.
Mal reinhören.
Dann hören wir rein.
House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Also erstmal herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns hier im Podcast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und auch die Gelegenheit, hier zu sein.
Ja, wir sind wirklich gespannt. Anlass ist dein Vortrag, Florian, hier bei der Athene Distinguished Lectures zum Thema Technologie und Geopolitik sowie deren Auswirkungen auf die nationalen Cyberstrategien. Also heute geht es zum einen erstmal klar um die Schweiz, aber auch um die internationale Politik und die Zusammenarbeit zwischen Staaten in allen Cyberangelegenheiten. Fangen wir vielleicht erstmal an, was macht denn die Schweiz in puncto Cybersicherheit anders als Deutschland?
Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich denke, also das eine sind natürlich ein bisschen schon die Größenverhältnisse. Die Schweiz ist ein kleineres Land. Wir haben etwas, ich sage, stärkere föderale Strukturen wahrscheinlich, auch wenn Deutschland natürlich auch diese föderalen Strukturen hat. Aber ein Kanton ist jetzt von uns nicht so weit weg. Wir haben gewisse Landkantone, die haben 3 Leute in der Informatik, die haben ein Interesse, auch mit uns zusammenzuarbeiten. Ich denke, ein großer Unterschied ist auch, in der Schweiz habe ich relativ einfachen Zugang zu Firmen. Also wenn ich jetzt ein Problem habe mit einer Firma, kann ich da auch mal der CEO anrufen, sagen, hey, wir müssen uns austauschen. Das sind relativ wenige Hürden da. Ich denke auch, was vielleicht ein bisschen anders ist, wir haben in der Schweiz das Parlament, das die nationale Gesetzgebung macht. Wir versuchen auch immer so eine balancierte Regulierung zu haben, wo natürlich jetzt Deutschland auch mit der EU sehr schnell auch in größeren Regulierungsdiskussionen drin ist. Die sind jetzt für uns vielleicht auf nationaler Ebene etwas einfach zu hören. Am Schluss befragt mich das Parlament, wie wir das als Behörde sehen. Sie befragen die Wirtschaft und geben uns dann einen Auftrag. Ich denke, es ist halt alles ein bisschen kleiner und teilweise auch pragmatischer. Was aber auch dazu führen kann, und da haben wir dann, sage ich halt, auch gewisse Nachteile, dass auch dann der Mitteleinsatz etwas überschaubarer ist. Also ich sag mal, wenn halt ein Plan dann da ist und ich sage, ich will das jetzt skalieren, hat natürlich ein BSI ganz andere Mittel, auch in der Zusammenarbeit dann mit der Wirtschaft hier. Und da sprechen wir von einem Volumina. Und deshalb, ich würde nicht sagen, dass das eine besser als das andere ist. Ich glaube, es sind einfach 2 Ansätze, die sich eigentlich sehr gut ergänzen, zumindest wenn ich mich mit meiner Kollegin Claudia Plattner austausche, gibt das eigentlich immer konstruktive Ideen daraus.
Ja, die war ja in der vorigen Folge da. Aber was mir aufgefallen ist, du hast das in deinem Vortrag auch ganz prägnant gesagt und ich habe es auch gelesen, also es ist eher so, ihr sorgt nicht dafür, ihr seid nicht zuständig dafür, die Wirtschaft oder die Individuen zu beschützen. Und was ich gelesen habe, war so das Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe und das habe ich in Deutschland nicht so stark gespürt. Ist das ein Fokus, den ihr mehr habt?
Absolut, das ist ein Grundpfeiler bei uns. Also natürlich ist, ich habe ein Interesse, ich sag mal, kritische Risiken für den Staat, für die Sicherheit des Staates zu adressieren. Das müssen wir auch. Aber schlussendlich, ob jetzt eine Firma wegen einem Cyberangriff Konkurs geht oder nicht, solange das auf die Sicherheit der Schweiz keinen Einfluss hat, ich sage es immer etwas böse, ist mir das egal. Das regelt dann der Markt. Und wir sagen, da ist auch schon eine Verantwortung der Unternehmer, diese Sorgfaltspflicht walten zu lassen. Auch gemäß Obligationenrecht bin ich verpflichtet, eine saubere Geschäftsführung zu machen. Daher hören Cyberrisiken dazu. Ich glaube schon, das ist auch dieses Verständnis dieser Selbstverantwortung. Das ist in der Schweiz, wird das auch kontrovers diskutiert, weil man es natürlich gerne auch ein bisschen als Ausflucht brauchen könnte. Wir sagen aber auch ganz klar, wir haben ja 4 strategische Säulen und in unserer ersten strategischen Säule, wir wollen befähigen, sich selber zu schützen. Also wir wollen eine Informationsgrundlage schaffen, dass nicht jede Firma, jede Privatperson selber stundenlang recherchieren muss und dass ich weiß, was sind die Gefährdungen? Wie wirken die auf mich? Was kann ich eigentlich tun? Und das ist schon ein spannendes Feld, weil einerseits dürfen wir jetzt nicht sagen, ja, die Lösung ist gut, die ist schlecht, das wäre marktverzerrend, das dürfen wir nicht, das ist auch korrekt so. Mhm. Und auf die andere Seite aber ist ja gerade Cyber auch ein Bereich, wo dann viel auch geheim gehalten wird oder nicht so richtig darüber gesprochen. Und dieser Paradigmenwechsel, nee, lass uns über die Elemente, wo wir sprechen können, auch wirklich sprechen, damit die Leute das wissen, das ist sehr wichtig. Ich sage immer, als Kind durfte ich nicht alleine über die Straße. Weil ich konnte das nicht einschätzen, kommt ein Auto. Haben meine Eltern mir beigebracht, wie gehe ich über die Straße. In die Schule ist der Polizist gekommen, der hat gezeigt, wie fährt man sicher Fahrrad und so weiter. Irgendwann war ich alt genug, dann hat man gesagt, jetzt kannst du es selber. Wenn ich bei heute, ich weiß, das ist für Deutsche schockierend, Entschuldigung, wenn ich bei Rot über die Straße gehe, wir machen das in der Schweiz ab und zu, wenn ich erwischt werde von der Polizei, dann bezahle ich eine Buße. Wenn nicht, dann bin ich darüber gegangen, ist nichts passiert. Ich traue mir zu, dass ich einschätzen kann, ob jetzt was passiert. Wenn ich es falsch einschätze, dann habe ich einen Schaden, dann werde ich angefahren. Und das ist halt schon auch ein bisschen das, wo wir sagen, im Cyberraum fehlt mir dieses Wissen, dieses Risikoverständnis. Mhm. Und das ist unsere Aufgabe, dieses zu schärfen, dass man dann als entweder erwachsenes Individuum oder halt eben auch als Firma eine Entscheidung treffen kann. Und überall dort, wo es dann zu Schäden nebenbei führen kann, kritische Infrastrukturen und so weiter, dort ist dann die Frage, braucht es Regulierung, wenn man sich nicht daran hält? Mhm.
Ja. Super spannend. Finde ich, ist wirklich ein ganz anderer Ansatz, ne? Dieses Selbstbefähigung, dieses Eigenständigkeit, Selbstverantwortungsthema mitzuspielen. Was eben in der Diskussion zum Ausdruck gebracht wurde, Michael Weidner hat darauf explizit nochmal hingewiesen, also unser Institutsleiter, um das nochmal den Hörern klar zu sagen, dass in der Schweiz, also in Deutschland wird gerade ja diskutiert über die Einführung des Cyberdomes und das BSI soll das jetzt implementieren. Der Cyberdome ist ja die, ich sag mal, die automatisierte Abwehr und, ich sag mal, eigentlich das, was das israelische Modell sein sollte für Deutschland, dass man im digitalen Raum quasi automatisch Informationen bekommt, automatisch Abwehrmaßnahmen einleiten kann, die möglichst zentral koordiniert sind, die wirksam sind, dass man einfach schnell effizient ins Handeln kommt, um Angriffe abzuwehren. Ganz kurz. So, das ist so die Idee. Und da hat Michael Weidner nochmal den Augenmerk drauf gelegt, dass ihr in der Schweiz das schon längst habt und dass es seit 2 Jahren schon operativ ist. Da können wir scheinbar viel lernen von euch. Also deswegen, wie habt ihr das aufgezogen und was sind eure Learnings?
Ja, also ich wahrscheinlich nicht 100% der Requirements abgedeckt. Was wir gesagt haben, das ist auch ein bisschen mein Background. Ich war vorher im E-Commerce tätig und was ich mit meinem Team auch diskutiert habe, ist, ja, wenn wir ja dieses Verständnis herstellen wollen, wenn wir diese Maturität auch fördern wollen, was können wir eigentlich machen? Ja, wir können eine digitale Plattform bauen, wo wir genau die Informationen zu denen, die die Informationen brauchen oder auch diese Austausche vereinfachen. Mhm. Wir müssen nicht überall mit drin sein. Mhm. Und wir haben dann gesagt, okay, wir hatten ein Vorgängersystem, das hieß MelaniNet. Das wurde seit 2004 entwickelt für freiwillige Meldungen. Es war relativ altbacken, es hat nicht richtig funktioniert. Es war eher ein bisschen frustrierend, haben gesagt, wir bauen das neu für dieses Threat Intelligence Sharing. Mhm. Und wir machen das aber so, dass ich Interaktionsmöglichkeiten gebe, also dass ich kommentieren kann, dass ich mich austauschen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt kommt die Meldepflicht, jetzt bauen wir die Meldemöglichkeit ein, dass ich das gleich melden kann. Wir haben Pläne, da Chatfunktionen jetzt auch zu integrieren. Bis jetzt haben wir ein abgesetztes System, wo man im Incident Management und. Wir sind an einem Piloten, dass man Resilienzinformationen abbilden kann. Wichtig ist, wir haben einfach mal gesagt, okay, welche gesetzlichen Grundlagen haben wir, was können wir machen? Und dann auch in den anderen gesetzgeberischen Tätigkeiten geschaut, dass wir diese Grundlagen weiter ausbauen können, dass wir das dürfen, weil als Staat müssen wir ja immer eine gesetzliche Grundlage haben. Ist nicht wie Privatperson oder Firma, da darf man einfach nichts machen, was verboten ist. Wir dürfen nur machen, was erlaubt ist. Und da braucht es dann zwischendurch etwas Kreativität, dass man das auch so hinbiegen kann, dass das geht. Aber ich denke, was uns geholfen hat, wir haben mal was rausgetan, wir haben gesehen, die Firmen wollen es. Wir haben heute 1600 Firmen auf dieser Plattform, über 4000 Personen. Wir erreichen dort die Ansprechpersonen. Wir haben mittlerweile alle 2 Wochen ein Briefing online mit Video, wo wir ein Threat-Briefing machen. Wir haben, wenn wir Schwachstellen kennen, die ausgenutzt werden, können wir direkt die Organisation, die auf dem Hub sind, anschreiben. Das entlastet uns wahnsinnig. Wir hatten letztes Jahr einen Fall, Da wussten wir von einer Schwachstelle, die Kriminelle ausnützen. Wir wussten etwa, welche Firmen die haben. Wir haben 2000 Briefe verschickt. Das skaliert nicht wirklich. Und wenn ich halt dann die auf dem Hub habe, dann erreiche ich die zumindest. Und ich glaube, da sehen dann auch viele den Mehrwert. Und ja, wir wollen den aber auch, da möchte ich ganz klar sein, der ist noch weit weg von dem, was ich gerne hätte. Wir können zwar heute auch schon Operationen darüber führen, also Sicherheit von der Bürgerjobkonferenz und so weiter, Koordination mit Nachrichtendienst, Armee und auch ausländischen Behörden. Aber da ist noch viel Luft nach oben und ich möchte das wirklich auch Open Source machen. Wir haben jetzt eine Open Source Strategie gemacht, so dass hoffentlich vielleicht auch Deutschland Elemente davon nutzt, da auch wieder entwickeln und wir dann wieder auch Fremdentwicklungen nutzen können. Wir sind da, und das ist effektiv ein bisschen ein Nachteil von uns in der Schweiz. Wir sind zwar relativ pragmatisch und schnell, eben das mal anzuschieben. Bei uns wird es dann oft schwierig, das jetzt weiterzuentwickeln, zu skalieren. Also warum ist das noch nicht Open Source? Ja, weil die Codequalität noch nicht da ist, dass wir es einfach publizieren können. Das ist dann vielleicht halt im anderen Ansatz, wenn ich etwas längerfristig plane, auf die Zeit hinaus vielleicht dann etwas mehr gegeben.
Ich habe mal eine Frage. Das unser Forschungszentrum Athene hat sich ja auch schon längere Zeit mit dem Thema aktive Cyberverteidigung auseinandergesetzt. Also explizit nicht Hackback, sondern wirklich Angriffsinfrastrukturen ausschalten. Das könnte zum Beispiel so aussehen, und ich glaube, das ist schon kein seltener Fall bei euch. Die Schweiz ist gar nicht unbedingt Angriffsziel, aber ist in die Angriffe involviert, um das mal so zu sagen. Läuft ein Angriff, der läuft über eine Schweizer Infrastruktur, die bei irgendeiner Bank oder wo auch immer sitzt oder Telekom vielleicht ist, und läuft dann nach Deutschland. Wenn jetzt die Claudia Plattner oder Deutschland anfragen würde, da gewisse Angreiferinfrastrukturen zu disablen, also abzuschalten, wäre das möglich?
Ja, also ich meine, diese Austausche, die finden ja auch statt. Was vielleicht wichtig ist, was man verstehen muss, ist, es kommt ein bisschen auf die Sachlage drauf an. Es kommt drauf an, unter welchem Gesetz läuft es jetzt eigentlich, welche Rechtsinstrumente sind anwendbar. Wir haben in unserem Jahresbericht, den wir publiziert haben, ja auch publiziert, dass wir über 17.000 sogenannte Command-and-Control-Server außer Gefecht gesetzt haben. Das darf man sich jetzt aber nicht so vorstellen, wir haben die angegriffen und dann gelöscht, sondern das ist dann meist mit Partnern, die entweder sperren oder halt, wenn das Systeme sind von einer Firma und die kannten die noch nicht, sagt man, hey, nehmt die raus.
Genau, das sind einfach Server, die für Angriffe genutzt werden, wo man dann wirklich einfach freundlich nachfragen konnte und sagt, hey, das wird gerade für Angriffe genutzt, könnt ihr das irgendwie abstellen?
Und da haben wir jetzt effektiv ein Problem, das im Moment auch vom Parlament diskutiert wird. Wir haben über das Fernmeldegesetz relativ klare Vorgaben an Telekommunikationsfirmen. Wir haben aber im Bereich der Hosting- und Cloud-Provider quasi keine Regulierung. Und was ja in so einem Fall passiert, wenn jetzt so eine Infrastruktur einen Angriff fährt, dann normalerweise schreiben wir an die Abuse-Adresse, sagen, hey, hier, diese Infrastrukturelemente verhalten sich nicht korrekt, könnt ihr was machen? Normalerweise antwortet dann die Firma und sagt, ja, wir sind dran oder wie auch immer. Wir haben aber das Problem, das sind dann primär auch ausländische Firmen, die haben Infrastruktur in der Schweiz angemietet und die reagieren nicht auf diese Abuse-Messages. So, dann können wir nichts machen. Wir haben keine gesetzliche Grundlage. Wir haben Hosting-Provider, die uns sagen, ja, okay, doof, habe ich in den AGB was vergessen, jetzt kann ich nicht agieren und so weiter. Und da ist jetzt effektiv so, dass wir eigentlich auch, oder das Parlament auch diskutiert und das auch in unserem Interesse ist, wie können wir da verpflichtender machen, dass auch Hosting-Provider und Cloud-Provider auf diese Nachrichtenargumente reagieren müssen. Hier vielleicht wieder auch wichtig, das ist wieder so eine Schweizer Eigenart, sage ich mal, eine Spezialität, das machen andere bestimmt auch, aber bei uns schon sehr, sehr sinnbildlich. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ja, und dann sperren wir alles und dann wollen wir die volle Kontrolle. Uns geht es darum, reagiert mal und erklärt uns, was macht ihr etwas und wenn ihr nichts macht, wieso? Dann sind wir in einem Dialog, dann können wir Lösungen suchen. Und es geht nicht einfach darum zu sagen, ihr müsst das dann gleich sperren und wenn das in 5 Stunden nicht gesperrt ist, dann sperren wir es. Die Frage ist dann natürlich immer nach den Sanktionsmöglichkeiten, wenn jetzt jemand nicht reagiert, oder? Das ist ja unser Hauptanliegen. Ja. Und da sind wir dann schon der Meinung, da müsste man dann die schädlichen Elemente sperren können. Das heißt nicht, dass man gleich den ganzen Provider vom Netz nimmt, sondern einfach einzelne Verkehrselemente einschränken kann, weil eine Buße wahrscheinlich für eine Firma auf den Cayman Islands ja nicht so zielführend ist. Ja.
Ich fand es spannend, du hast im Vortrag auch gesagt, du freust dich über Angriffe, solange sie erfolglos sind. Ja. Genau, aber wundert einen ja erstmal, aber grundsätzlich sagst du, das ist überhaupt nicht unser Problem. Warum ist das nicht das Problem?
Genau, also erfolglose Angriffe kosten ja Geld. Also ein Angreifer investiert in Infrastruktur, Skill und so weiter. Und wenn das erfolglos ist, gibt der Angreifer unnötig Geld aus. Ist ja in meinem Interesse. Ich will ja die Kasse der Angreifer leeren. Wenn es für Sie, das ist ja auch 95%, habe ich vorhin gesagt, plus minus, sind krimineller Natur. Kriminelle wollen Geld verdienen. Mhm. Ja, die gehen nicht dahin, wo der Angriff erfolglos ist. Die gehen dahin, wo der Angriff erfolgreich ist und sie wieder einen Angriff, wieder Geld verdienen. Mhm. Es gibt Studien zu Ransomware, dass eine Lösegeldzahlung 8 bis 10 weitere Angriffe finanziert. Und das heißt, wenn also jemand 10-mal nicht erfolgreich ist, dann muss er wieder einen Erfolg haben, um wieder 10 Misserfolge zu finden. Und das ist so ein bisschen die ökonomische Seite. Langsam kommt die Diskussion. Das war jetzt auch, ich war gerade an der RSA, dann so Directors Meeting, da war das auch ein Thema, so dieses Kosten erzeugen. Mhm. Ich denke aber, das kann man schon noch stärker diskutieren.
Mhm. Ja, spannender Punkt. Ein Thema, was glaube ich auch in Deutschland und in der Schweiz gleichzeitig ein starkes Interesse hat, ist es das ganze Thema digitale Souveränität, insbesondere auch Abhängigkeit von US-Hyperscalern zum Beispiel. Jetzt gibt es in der Schweiz da eine eigene Initiative, das Schweizer Netzwerk für digitale Souveränität. Das sind, glaube ich, 160 Unternehmen, Organisationen, Behörden, die ja beschlossen haben, wenn ich das richtig verstanden, eine digitale Unabhängigkeit aufzubauen. Auch etwas, was man in Deutschland immer mal wieder hört, aber da passiert noch wenig. Bei euch läuft schon. Seid ihr da Teil von? Was passiert da?
Ja, also wir sind da effektiv ein Teil davon. Vielleicht, was mir wichtig ist zu sagen, ist, wir betrachten digitale Souveränität unter dem Blickwinkel der Cybersicherheit. Das tun wir nicht erst seit gestern, das tun wir seit ein paar Jahren. Das war eben schon relevant, denn Verfügbarkeit. Also wenn ich halt keine Updates mehr kriege, wenn ich die Software nicht mehr nutzen kann, das ist ein Cybersicherheitsthema, das ist ein Verfügbarkeitsthema. Ob das technisch oder operativ hängt, herbeigeführt, ist irrelevant. Dementsprechend haben wir natürlich auch ein Interesse, dort eine gewisse Resilienz zu haben. Und wir haben dann auch mit diesem Netzwerk bei der Gründung schon Kontakt gehabt. Die haben uns angefragt, ob wir mitmachen würden. Wir haben gesagt, ja, selbstverständlich. Weil, und das ist uns wichtig, es geht ja nicht darum zu sagen, wir verzichten komplett auf irgendwelche Hyperscaler oder auf irgendwelche Produkte. Es geht darum, wie können wir eine Resilienz herstellen im Sinne von, ich habe entweder Alternativen, oder ich kann die Motivation, den Zugang nicht mehr zu geben, so weit senken, dass das Risiko vernachlässigbar ist. Und da gibt es spannende Mechanismen, sei dies über Open Source Förderung, was wir übrigens auch schon im Rahmen der Strategie schon lange diskutieren, Sicherheit von Open Source Software und so weiter, wo wir einfach sagen, das passt relativ gut auch in unsere strategische Stoßrichtung rein.
Macht ihr da auch viel in Richtung Startups? Also ETH Zürich ist ja auch berühmt als Startup-Standort und ich glaube, ihr habt auch viele Startups im Bereich Cybersicherheit.
Ja, also wir haben einen Austausch mit einerseits den Forschungsstätten, aber auch, sag mal, mit der Startup-Szene. Nicht super formalisiert, aber es ist durchaus auch im nationalen Interesse, natürlich Cybersicherheitsfirmen zu haben. Wir haben sehr spannende Technologien, sei dies im Quantum Computing, sei dies im Confidential Computing oder dann halt eben auch im PKI-Bereich, gerade Post-Quantum Cryptography. Und da ist schon so, dass wir das auch versuchen, ja, etwas zu begleiten. Was wir aber nicht machen, ist, wir machen jetzt nicht über unser Bundesamt da Wirtschaftsförderprogramme, das ist dann über andere Stellen. Wir machen jetzt auch nicht Marketing, das dürfen wir nicht, das ist auch nicht das Ziel. Aber wir sind im Austausch und wir versuchen da auch ein bisschen die Bedürfnisse zu verstehen, was wollen eigentlich oder was braucht ein gesundes Ökosystem. Und ich denke, wenn es um Startups geht, sind wir doch relativ gut aufgestellt, wo ich noch Defizite sehe, ist bei den Scale-Ups. Also wir haben dann wenig Firmen im Cybersicherheitsbereich, die dann effektiv global skalieren und einen globalen Marktteil auch dominieren können. Ich glaube, da müsste auch das Ziel hingehen, weil wir diskutieren immer über die Startups und das ist toll, das ist innovativ, das ist spannend. Aber wenn am Schluss nicht ein Scale-Up daraus wird, dann schaut halt auch nicht mehr so viel raus. Und das ist genau das, was ich meine, wenn andere Länder abhängig sind von einer Schweizer Firma, die Kryptomodule gibt, dann haben sie vielleicht auch weniger Interesse, uns Cloud-Infrastruktur abzuschalten. Also wenn Confidential Computing bei den Hyperscalern aus der Schweiz kommt und die das einbauen und wir in der Lieferkette sind, dann gibt's wieder gewisse Abhängigkeiten. Und vielleicht ist auch noch wichtig, also der Hype in dieser Souveränitätsdiskussion, der kam ja vor allem auch mit dem sinkenden Vertrauen in die USA, also wo man halt vorher gesagt hat, klar, vor Gerichten kriegen wir Recht und so weiter. Und ist ja immer noch da. Also die Strukturen sind noch da, alles zusammen. Aber es ist so eine Nervosität. Können wir uns wirklich darauf verlassen, auch mittel- und langfristig? Und was heißt das eigentlich für uns? Und ich glaube, die Diskussion, die ist ganz gesund. Die sollte man auch haben. Ich denke, was man nicht haben sollte, ist, dass man sagt, ja, wie werden wir jetzt komplett unabhängig von den USA, weil es sind immer noch globalisierte Märkte. Es gibt auch gute Produkte. Man muss halt diesen Weg finden.
Ja, einfach diese, nicht in Panik verfallen, nicht in Hauruck-Lösungen. Und wie du gesagt hast, glaube ich, du willst Optionen haben und Hebel.
Ja, und vor allem, also wir haben super spannende Forschung in der Schweiz. Einerseits über die ETH Zürich, über die ETH in Lausanne, die EPFL, aber auch über andere Hochschulen, Fachhochschulen, sei dies zu Cybersicherheit, sei dies zu Robotik, wirklich stark. Und dann stellt sich mir schon ein bisschen die Frage, ja, warum haben wir nicht mehr Technologiefirmen, die international skalieren und etwas an den Tisch bringen, wo wir dann auch sagen können, okay, das hilft uns auch wieder, unsere Cybersicherheit zu erhöhen. Also einerseits können wir ja die Produkte selber einsetzen, gleichzeitig haben wir aber auch Kompatibilität mit Produkten im Ausland potenziell. Ich komme zurück auf das Beispiel des Cybersecurity Hubs. Wenn das Open Source ist und wenn das verschiedene Länder adaptieren und mitentwickeln, egal ob am Schluss vielleicht noch 10% von mir ist, wenn wir das gemeinsam entwickeln, habe ich automatisch Kompatibilität. Wenn wir unterschiedliche Systeme entwickeln, gut, dann können wir uns über die APIs vielleicht einigen und dann kriegen wir das auch hin. Ja, ja. Aber am Schluss ist es doch genau. Und ich denke halt schon, da ist ja, wir sehen diese Bewegung eigentlich von einer globalisierten Lieferkette in eine regionalisierte Lieferkette. Und das führt wieder zu ganz vielen Sicherheitsfragen. Also wenn ich halt sage, okay, kann ich jetzt dem noch vertrauen? Kann ich dem nicht mehr vertrauen? Wie kann ich das vertrauen? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wieder mit neuen Technologien, mit neuen Methoden dieses Vertrauen herzustellen und vielleicht auch in einem Mischfeld, wo man sagt, man hat regionalisierte Themen, man hat dann auch globale Themen, die da Skaleneffekte bringen und man kann je nach Sicherheitsbedarf auch verschiedene Lösungen, die dann auch verschiedentlich viel kosten, zurückgreifen.
Ja, sehr spannender der Ausblick so strukturell, wie man in einem Spannungsfeld agieren kann. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ist noch irgendwas, was wir vergessen haben, was du gerne erwähnen möchtest?
Nee, eigentlich nicht vergessen. Ich denke einfach etwas, und wahrscheinlich muss ich das hier nicht sagen, aber ich denke schon auch, man darf nicht Angst haben vor der Cybersicherheit. Ich glaube, die Digitalisierung gibt sehr viele Chancen und ich glaube, man muss auch das wirklich risikobewusst angehen. Schlussendlich, Leben heißt Risiken nehmen, genauso im digitalen Raum. Und ich versuche da auch eben ein bisschen zu sagen, wenn man die Risiken bewusst in Kauf nimmt, dann kann man das auch gehen. Beispiel Startup. Ein Startup muss schnell am Markt sein. Das heißt, es muss wahrscheinlich einen höheren Risikoappetit im Cyberbereich fahren als ein Grown-up. Genauso auch für Privatpersonen. Und hier einfach auch der Appell schlussendlich über einen transparenten Austausch. Wenn einem etwas passiert ist, darüber sprechen. Da auch Kolleginnen und Kollegen sagen, okay, mir ist das passiert, dann passiert es anderen nicht. Am Schluss arbeiten wir alle zusammen. Weder der Staat noch die Wirtschaft noch die Gesellschaft wird alleine das Cybersicherheitsproblem lösen. Und ich freue mich für alle, die sich an dem Thema interessieren und uns auch Feedback geben oder uns auch kritisieren, wie wir besser werden.
Wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.